Kurt zum Mitnehmen.
Also ich habe das Olympische Dorf nicht einmal betreten. Wir waren ausgelagert auf die Nordinsel und das war tatsächlich wesentlich schlechter als in der Unimensa, ne, wie wir da versorgt wurden.
Nach der Uni nochmal schnell auf den Fußballplatz und ein paar Bälle kicken oder eine Runde joggen. Ein Ausgleich neben der Uni ist wichtig und die meisten von uns machen wahrscheinlich auch was für ihre Uni-Life-Balance. Was aber, wenn der Sport so wichtig ist, dass die Uni der Ausgleich zwischen dem Training wird? Geht das überhaupt? Und wie viel Studentenleben lässt Leistungssport überhaupt zu? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin Leon Müller und begrüße euch ganz herzlich hier beim Podcast Voices of TU, dem Kurt-Podcast, bei dem wir Menschen der TU und ihre Geschichten vorstellen. Mein Gast in dieser Folge studiert Journalistik an der TU und ist Sportler. Um genau zu sein, Marathonläufer. Herzlich willkommen, Hendrik Pfeiffer.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Wir starten jetzt erstmal mit unserer obligatorischen Schnellfragerunde hier im Podcast. Ich beginne immer einen Satz und du vervollständigst ihn dann. Bist du bereit?
Alles klar, los geht's.
Wenn ich nach Dortmund komme,
denke ich an BVB.
Mein Lieblingsort an der TU ist
die Food-Fakultät.
In Dortmund laufe ich am liebsten
rund um den Phoenixsee.
Besonders stolz bin ich
darauf, dass es mir gelingt, Studium und Sport ganz gut zu verbinden und natürlich alles, was ich bisher da erreicht habe in beiden Welten.
Die TU ist für mich
ein ganz wichtiger Ort, wenn es darum geht, meine duale Karriere voranzubringen und natürlich auch für die Zeit nach dem Sport vorzusorgen.
Jetzt haben wir dich in der Schnellfragerunde schon ein bisschen kennengelernt. Wir fangen aber jetzt zum Anfang des Podcasts nochmal ganz vorne an bei deiner sportlichen Karriere. Die fing nämlich nicht gleich als Marathonläufer an, sondern du warst eigentlich Fußballer, ne? Und hast dann parallel mit Leichtathletik angefangen und dich irgendwann komplett auf das Laufen konzentrierst. Was gefällt dir denn am Laufen, gerade an langen Strecken, so besonders im Vergleich zum Fußball?
Ja, das stimmt. Ich wollte ursprünglich tatsächlich laufen, um besser zu werden im Fußball und da eventuell eine Profikarriere anzustreben. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass mir das Laufen viel, viel mehr Spaß macht. Nicht nur deshalb, weil dann in der Altersklasse auch das erste Mal so Bier in der Umkleidekabine aufgetaucht ist. Das war irgendwie nicht mehr so meine Welt. Und das Laufen hat einige Vorteile. Man ist eben für sich selbst verantwortlich. Wenn man wirklich viel Arbeit reinsteckt, dann wird man in der Regel dafür auch belohnt. Andersrum natürlich auch. Wenn man schleifen lässt, dann merkt man das sehr, sehr deutlich. Und bei Mannschaftssportarten, die haben auch ihren Reiz. Aber da ist es eher so, dass man natürlich von vielen Faktoren abhängig ist, auch auf die man nicht unbedingt direkt selber einen Einfluss hat. Und das reizt mich am Laufen, dass es für mich, wenn man die Dopingproblematik ausklammert, die ehrlichste Sportart ist, die man machen kann. Ja, und am Ende hat es mich jetzt wirklich dahin gebracht, dass ich Profi geworden bin und Sachen erlebt habe, die ich wahrscheinlich mit einer normalen Karriere sozusagen nie erreicht hätte. Auch allein, wie man rumkommt auf der Welt, auch den ganzen Lebensstil, den man hat. Und das reizt mich, diese Eigenverantwortlichkeit, die man gerade im Marathonlaufen mitbringen muss, um erfolgreich zu sein.
Und erfolgreich bist du ja, das haben wir ja gerade schon gehört. Aber du bist nicht nur deutscher Meister, sondern, das habe ich auch am Anfang schon kurz erwähnt, du hältst den Guinness-Weltrekord und zwar im schnellsten Halbmarathon im Anzug. Ich habe da auch Bilder gesehen im Internet, die gibt es. Es ist kein Sportanzug oder so, sondern tatsächlich ganz klassisch. Hemd bis oben zugeknöpft, Krawatte um den Hals und Jackett noch drüber. Das musst du mal kurz erklären. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn immer noch halte. Zumindest habe ich ihn mal gehalten. Ich glaube, da war ein Amerikaner dran, der jetzt auch schon mal sein Glück versucht hat. Ich glaube, der war noch einen Tick schneller. Aber zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich Guinness-Weltrekord. Und das hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund gehabt. Es war jetzt nicht nur so eine PR-Nummer, ein PR-Gag, aber hat natürlich auch den gewünschten Effekt gehabt, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Ich habe dann tatsächlich auch diesen Viva West Halbmarathon in Gelsenkirchen dann komplett gewonnen im Anzug. Gab natürlich dann auch ein schönes Zielbild, aber es ging uns darum, herauszustellen, dass Sportler und Unternehmen schon während der aktiven Karriere sehr gut zusammenarbeiten können und für beide Seiten Mehrwert entsteht. Ne? Ich habe dadurch mein Unternehmen, für das ich damals gearbeitet habe, in den Medien platziert, ne? hab da ein bisschen Aufmerksamkeit geschafft. Ne? Ich habe das Presseclipping hinterher auch gesehen, aber mir ging es vor allem darum, eine Botschaft zu vermitteln, ne? Weil ich eben im normalen Alltag dann den Anzug getragen habe, im Trainingsalltag dann eben meine Laufschuhe und das war natürlich ein schönes Bild, beide Welten sozusagen zu visualisieren und ja, hat sehr gut funktioniert und sollte eben dazu anregen, auch andere Unternehmen zu motivieren, mit Spitzensportlern zusammenzuarbeiten Und dann nicht erst, wenn die Karriere vorbei ist, sondern schon während der Karriere und hinterher natürlich dann eben diese Leute, die bestimmte Fähigkeiten haben, die andere nicht haben, dass man die eben schon sehr gewinnbringend für beide Seiten frühzeitig einsetzen kann.
Ein sportlicher Höhepunkt von dir waren auch die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, die dann ja verschoben wurden. Du hattest dich schon für die Olympischen Spiele 2016 in Rio qualifiziert, wenn ich mich richtig informiert habe, und konntest dann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Wie war es denn dann für dich 2021 mitten in der Corona-Pandemie an der Startlinie zu stehen?
Ja, es war ein ganz entscheidender Schlüsselmoment in meiner Karriere. Also nicht nur, dass ich am Start stand, sondern vor allem dann dieser Moment, als ich die Ziellinie überquert habe. Das war, wie ich das Gefühl, egal was jetzt passiert, denn ne, ich kann einen Unfall haben, was auch immer, das hat sich trotzdem alles irgendwie gelohnt, diese ganze Karriere. Ne? Alles war ja diesem Olympia-Ziel untergeordnet als junger Athlet. Und gerade auch, weil ich ja schon 2016 völlig überraschend in meinem Debüt die Norm geknackt habe und dann ja schon ganz nah dran war und auch schon die Einkleidung für Olympia 2016 hatte, war es umso wichtiger, dass es dann eben danach klappen würde in Tokio. Und das war ja auch eine riesige Achterbahnfahrt auf dem Weg dahin wieder mit mehreren Verletzungen. Die Olympischen Spiele waren ja nicht die einzigen oder die einzige Großveranstaltung, wo ich mich qualifiziert habe und auch nominiert wurde und dann wieder eine Verletzung dazwischen kam. Dann habe ich natürlich die Quali geschafft auch für Tokio und dann wurde es erstmal wieder verschoben und es war alles ganz offen, ob Corona nicht wieder komplett einen Strich durch die Rechnung macht. Und deswegen war es umso wichtiger, da dann wirklich diesen großen Traum sich zu verwirklichen. Also nach wie vor einer der entscheidenden Momente meiner Karriere, auch wenn jetzt in den Jahren danach noch eine ganze Menge mehr kam und auch kommen wird hoffentlich noch. Aber das war natürlich so das Wichtigste, was meine erste Karrierehälfte geprägt hat, irgendwann mal zu Olympia zu kommen.
Und wie war es dann so? Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man da so drauf hinarbeitet, dann bist du im olympischen Dorf, dann lebst du da. War das so, wie du es dir vorgestellt hast?
Man muss da differenzieren. Einmal zwischen dem Erlebnis Olympia und dem Erreichen von Olympia. Also das war für mich so wichtig, da zu sein, Olympionike zu sein, das Rennen zu haben. Aber es war tatsächlich so, dass das Drumherum komplett, also wirklich zu 100% weggefallen ist. Da hatten wir wirklich nichts von gehabt, das muss man leider so deutlich sagen, weil die Japaner es da ein bisschen übertrieben haben mit den ganzen Regeln und Vorsichtsmaßnahmen. Also ich habe das Olympische Dorf nicht einmal betreten. Wir waren ausgelagert auf die Nordinsel nach Hokkaido, weil da tendenziell das Wetter etwas kühler sein sollte, was am Ende dann aber auch nicht der Fall war. Und das war tatsächlich wesentlich schlechter als in der Unimensa, ne, wie wir da versorgt wurden. Und es war tatsächlich so, dass du das Gefühl hattest, ganz, ganz unfrei zu sein. Du hattest immer einen Aufpasser hinter dir, dass du ja nicht auch nur den dir zugewiesenen Ort verlässt. Ne? Also wir durften im Hotel uns nur aufhalten auf 2 Etagen plus den Parkplatz vom Hotel zur Hälfte nutzen. Und sobald man da auf dem Parkplatz war, wurden die schon unruhig und du hattest immer einen, der dich im Blick hatte. Und das hat eine ganz, ganz komische, surreale Erfahrung war das. Ne? Und gerade auch wenn wir trainiert haben, musste man das am Tag vorher anmelden. Dann kamen 2 Elektrofahrzeuge von der Stadt, die haben uns dann in die Mitte genommen. Rechts noch ein Fahrradfahrer nebenher und dann durften wir uns nur zwischen diesen Autos aufhalten und mussten da unseren Dauerlauf machen. Also das war wirklich, ja, hatte eher den Charakter, dass man dann als Häftling hingekommen ist. Und ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen übertrieben wurde da mit den Maßnahmen. Deswegen war das wirklich ein Unterschied. Einmal zwischen dem Erlebnis Olympia, was wirklich nicht olympiawürdig war, aber natürlich war man trotzdem da, man hat sich gemessen mit dem Besten und ja, man hat trotzdem sein großes Ziel erreicht und die Bedeutung, die hat auch durch das negative Erlebnis jetzt vor Ort nicht nachgelassen. Deswegen war ich genauso glücklich, am Ende da die Ziellinie erreicht zu haben. Aber natürlich war das schon traurig. Ne? Da hat man sein ganzes Leben für gearbeitet und dann passiert eben diese Pandemie. Und ich bin aber unterm Strich immer noch froh, dass es überhaupt stattgefunden hat, weil es hätte nichts Schlimmeres gegeben, als wenn die es komplett abgesagt hätten.
Jetzt stehen die nächsten Olympischen Spiele ja quasi schon wieder vor der Tür. Wie sieht es denn da aus? Hast du da nochmal Ambitionen?
Ja, also natürlich ist das ein Ziel, was man hat. Aber es ist schon so, dass aktuell natürlich auch ein enormer Druck auf Athleten erzeugt wird, dadurch, dass sich die Normen, die Kadernormen, an denen ja auch die Förderung gekoppelt ist, nochmal massiv erhöht haben. Also sie werden jetzt wirklich in Bereiche reingeprügelt, sag ich mal, die Zielvorgaben, die vielleicht überhaupt erst 3, 4 Deutsche jemals erreicht haben. Also bei uns im Marathon muss man jetzt 2:08:50 rennen, um überhaupt noch in dem Fördersystem drin zu bleiben. Die Olympianorm ist noch mal schärfer und da muss man dann abwägen, ob man wirklich das volle Risiko geht, diese Olympianorm oder auch den Top-3-Status dann in Deutschland zu erreichen, mit dem man dann nach Paris fahren würde, oder ob man erstmal auch seine Förderung sichern muss, weil natürlich je schneller man anläuft, desto risikoreicher ist es Und am Ende steht man da mit leeren Händen da und dann ja, sägt man den Ast ab, auf dem man sitzt sozusagen. Deswegen ist das teilweise auch sehr, sehr schwierig so. Und ich bin jetzt im Herbst tatsächlich vor dieser Entscheidung, dass ich nicht genau weiß, welche Strategie die richtige ist. Eher die etwas defensivere Variante, die auch schon für mich eine persönliche Bestzeit deutlich wäre. Oder die ganz aggressive, die mich dann eventuell auch zur Olympia bringen würde. Aber natürlich auch das sehr hohe Risiko hat, dass man am Ende gar keine Norm hat und dann am Ende aus dem Fördersystem rausfliegt. Also das ist eine Situation, die geschaffen wurde vom Verband, die ich für sehr ungünstig halte, aber die natürlich jetzt Realität ist und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Das klingt ja nach echt einem ganz schönen auch persönlichen Druck, den ihr da irgendwie habt. Hast du da irgendwie Unterstützung oder ist das tatsächlich deine eigene Entscheidung, die du für dich treffen musst?
Ja, da ist man schon eher jetzt auf sich allein gestellt oder natürlich auf sein enges Umfeld. Man kann natürlich auch eine sportpsychologische Hilfe nehmen, die gibt es auch, aber da habe ich jetzt eigentlich keinen Bedarf. Das gehört zum Leistungssport natürlich dazu, dass man eben auch sehr viele Drucksituationen erlebt. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass ich die Drucksituation als hausgemacht und unnötig empfinde, weil wir eigentlich eine sehr gute Entwicklung im Marathon hatten oder auch haben, mit einer Dichte an Leistung, die es schon seit vielen Jahren nicht mehr gab. Aber dadurch, dass jetzt dieser Druck erzeugt wird in der Form, ja, es ist schwierig, ne? Da werden viele Athleten tatsächlich dann sagen, ja, ich verzichte auf meine Olympiachance, um überhaupt in diesem Fördersystem drin zu bleiben. Und ich glaube, das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was so eine Förderung ja eigentlich bewirken möchte. Und von daher ist es tatsächlich jetzt eine sehr schwierige Situation, ne? Weil eine Kadernorm von 2:08, das hat es noch nie gegeben. Und wie gesagt, es gibt überhaupt erst 5, 6 Leute, die jemals unter dieser Zeit in Deutschland aller Zeiten geblieben sind.
Ja, krass. Okay, also das heißt, für dich steht die Entscheidung noch aus. Du wirst sie dann irgendwann treffen müssen. Ich bin gespannt. Gehen wir nochmal zurück jetzt zu den letzten Olympischen Spielen. Du bist da vor Ort und kommst dann vom größten Sportereignis der Welt irgendwie zurück nach Dortmund, zurück nach Deutschland, an die TU ins Seminar. Wie ist das für dich?
Erstmal gar nicht negativ. Es ist schon so, dass klar, ich am siebten Himmel war, ich habe es geschafft, ich war endlich da. Aber man hat natürlich auch einfach einen Alltag, der dazugehört. Und das ist eben auch wichtig, ne? Weil man eben im Laufsport, generell in der Leichtathletik, nur in ganz, ganz großen Ausnahmefällen so viel Geld verdient, dass man da wirklich viel zur Seite legen kann und vielleicht auch dann ganz über die Runden gekommen ist und ausgesorgt hat. Das ist bei uns auf jeden Fall nicht so. Und ich möchte ja eben auch vorankommen in verschiedenen Welten. Und deswegen ist für mich eben diese akademische Laufbahn auch wichtig, die voranzutreiben. Und bin ja eben, seit ich mit der Karriere begonnen habe, eben auch schon Student. Und bin da froh, dass die Uni mir auch ermöglicht hat, da so ein bisschen langsames Tempo zu gehen. Wenn ich zum Beispiel jetzt 5 Monate im Jahr in Kenia bin, dann ist es eben schwierig, da die komplette Regelstudienzeit zu absolvieren. Aber das gehört für mich dazu. Und immer, wenn solche Phasen sich ergeben, wie jetzt nach Olympia, wo dann erstmal ja auch ein bisschen sportlicher Leerlauf ist, dann nutze ich die Zeit natürlich, um da Vollgas zu geben. Auch in der Verletzungsphase, von der wir eben gesprochen haben, nach Olympia oder auch 2016 oder nach der Europameisterschaft 2018, die ich auch durch eine Verletzung verpasst habe. Solche Zeitfenster nutze ich dann, um da eben Vollgas zu geben in der Uni. Und deswegen ist das ein sehr, sehr guter und wichtiger Ausgleich auch.
Du sprichst von zwei Welten. Die eine Welt ist der Sport und die andere Welt, wir haben es am Anfang schon gesagt, ist dein Studium an der TU. Du studierst Journalistik. Das nicht Sport oder Sportwissenschaften ist jetzt nicht so das, wo ich als erstes dran denken würde, wenn ich höre, du bist Leistungssportler auch und studierst. Wie passt das für dich zusammen oder wie passt das gerade für dich zusammen?
Ja, erstmal bin ich ja auch als Profisportler nicht so, dass ich nur ein Talent habe und in dieser Welt dann sozusagen gefangen bin, sondern ich war immer schon begeistert vom Schreiben und das war immer auch meine Stärke. Und die Jahre nach der Karriere sind wesentlich mehr Lebensjahre, als die Sportkarriere am Ende abdeckt. Ne? Die Sportkarriere geht im besten Fall vielleicht 20 Jahre und danach kommen dann immer noch mal 30 Jahre bis zur Rente. Und deswegen möchte ich für diese Zeit eben auch vorbereitet sein und da eben dann auch ja, Sachen machen, die mir Spaß machen. Und da ist natürlich dann so ein Studium zu absolvieren sehr wichtig, weil sonst kommt man gar nicht erst so richtig da rein. Und es gibt schon auch viele Überschneidungen zwischen der Karriere als Profisportler und Journalistenberuf, weil ich natürlich eben auch selber sehr viel kommuniziere mit Medien und Social Media sehr intensiv bespiele, eigene Podcasts betreibe. Das sind alles ja auch Formen von Medien, die ich bediene. Und deswegen geht das sehr oft sogar auch Hand in Hand rüber. Ich arbeite zum Beispiel freiberuflich für ein Laufmagazin, kann da eben Erfahrungen aus erster Hand dann weitergeben, aber eben auch freiberuflich schon journalistisch tätig sein. Es gibt also sehr, sehr viele Überschneidungen. Deswegen ist Journalismus oder Journalistik für mich da genau das passende Studium.
Hast du das Gefühl, du wirst von der Uni, auch aus dem Studiengang, aber allgemein von der TU auch gut unterstützt? Oder würdest du dir manchmal mehr wünschen? Haben die dich auf dem Schirm hier als Leistungssportler?
Ja, absolut. Und das ist nicht selbstverständlich. Also habe ich wirklich Glück, dass Dortmund da so offen ist. Es gibt ja auch dann die Spitzensportler-Kooperationsvereinbarung, ne, dass da eben einiges möglich gemacht wird. Da spielt der Hochschulsport natürlich auch eine große Rolle. Und wie gesagt, insgesamt absolut cool, dass das so möglich ist, ne, dass ich dann eben diese Phasen, wo der Sport mal vielleicht in den Hintergrund tritt, die dann eben nutzen kann, um im Studium Vollgas zu geben. Wie gesagt, bestes Beispiel, diese Verletzungsphase, die ich hatte 2018. Da habe ich dann 2 Semester in 1 gepackt und mit Hochdruck eben daran gearbeitet und die dann eben auch bewältigt. Dafür habe ich natürlich dann den Rücken frei in Phasen wie dem Olympiajahr, wo ich natürlich dann viel, viel mehr noch in Trainingslagern bin. Das funktioniert sehr, sehr gut und da ist TU Dortmund auf jeden Fall auch ein Vorbild für sicherlich viele andere Unis, weil ich habe mitbekommen bei anderen Athleten, dass das da deutlich schwerer ist.
Das ist ja als Dortmunder hier schön zu hören. So eine sportliche Höchstleistung, das klang jetzt auch schon so ein bisschen an bei dir, das erfordert ja auch schon viel Disziplin und natürlich auch total viel Zeit. Wie ist denn das für dich, das mit so einem klassischen Studium zu vereinbaren?
Ja, schwer, ne? Einfach weil Marathon eben so höhentrainingslagerlastig ist und so reiseintensiv. Also ich habe mir meine Aufstellung gemacht. Im vergangenen Jahr war ich 5 Monate lang im Ausland, also habe irgendwo in Hotelsbetten geschlafen. Dann kamen noch die ganzen Wettkampfreisen dazu und dann eben noch innerhalb von Deutschland viele andere Aufenthalte. Also ich habe vielleicht 4 Monate in meinem eigenen Bett geschlafen. Und da ist natürlich dann schwierig, weil eben viele Veranstaltungen dann auch Präsenzpflicht haben. Und ich will ja keine Extrawurst gebraten kriegen. Also den Kurs will ich ja genauso absolvieren wie jeder andere auch. Und dann ist eben manchmal Gold wert, wenn man sich die Kurse verteilen kann, dass man dann eben die gleiche Anzahl an Kursen bewältigt, aber dann über einen längeren Zeitraum, weil dann kriegt man das immer wieder auch mal hin, dass man dann eben auch die Präsenzphasen alle hinbekommt. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, das auf jeden Fall, ne? Gerade in der Sportart, die so trainingsintensiv ist wie ein Marathon.
Hast du auch in den letzten Jahren mal gedacht, irgendwie, das ist ja totaler Wahnsinn, das hier parallel zu machen irgendwie und dich auf eine Sache zu fokussieren?
Nee, ich habe das nie in Frage gestellt. Auch deshalb, weil ich schon mit dem Studium begonnen habe, bevor sich abgezeichnet hat, dass es wirklich zu einer Profikarriere reicht. Also ich bin ganz normal nach dem Abi dann eben, klar auch für den Sport, dann nach Wattenscheid gezogen, wo Dortmund ja nicht weit weg ist. Aber der Fokus lag da ganz klar noch auf dem Studium. Und deshalb bin ich da immer weiter reingewachsen in den Sport. Und für mich war immer klar, dass ich auf jeden Fall nicht komplett auf den Sport setze, ohne irgendein Backup zu haben. Und es wäre völlig verantwortungslos, wenn man deswegen in diese Laufsport reingeht, sich dann vielleicht verletzt nach 3-4 Jahren, ganz raus wäre und dann einfach komplett ohne Studium da stehen würde, halte ich für unverantwortlich und auch nicht für zielführend, weil man möchte eben ja auch sich über den Sport hinaus weiterentwickeln und dazu ist für mich ein Studium natürlich ganz entscheidend und deswegen habe ich das nie in Frage gestellt. Mir hat sich immer öfter eben die Frage gestellt, welchen Weg findet man, um das hinzubekommen, dass beides klappt und deswegen war eben sehr wichtig, dass die Uni mir da so entgegenkommen gezeigt hat.
Ja, super, Hendrik. Vielen Dank. Du hast den Weg gefunden, du machst es und du wirst es auch gut weitermachen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war Voices of TU mit Hendrik Pfeiffer. Eine wirklich spannende Stimme unserer Uni, wie ich finde. Ich bin Leon Müller und habe mit Hendrik über den Spagat zwischen Leistungssport und Uni-Alltag gesprochen, über Olympia und über das Zurückkommen an die TU. Ich muss sagen, ich finde es persönlich ganz beeindruckend, wie Hendrik es schafft, über so viele Jahre diese 2 Welten, wie er es ja nennt, zusammenzubringen und alles zu bewältigen. Wenn ihr Lust habt, noch mehr Menschen kennenzulernen, die an der TU studieren, arbeiten oder auch was ganz anderes machen, dann hört doch gerne in eine unserer anderen Folgen rein. Ich sag tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.